זו טעימה. דר ארוניטישה סייגן. In 4. Mose 6. Wir kennen ihn, und das dürfen wir ihn noch nicht nur näher kennenlernen, sondern noch erkennen. Der aaronitische Segen, 4. Mose 6, 22 bis 27. Überschrift heißt: Du sollst Israel segnen, indem du den Namen Jehovas auf sie legst. Das ist wieder die tragende Mitte. Und das Wunderbare bei, oder eines vom Wunderbaren bei diesem Welt bekannt gewordenen Segensspruch ist die Tatsache, es sind wieder eine Mitte und drei Armpaare am goldenen Leuchter. Wie am goldenen Leuchter. Die tragende Mitte ist die Segnung im Namen Jehovas. Und dann lesen wir: Der Herr segne dich und behüte oder bewahre dich. Und jetzt kommt kein Und. Der Herr erleuchte dich und gebe dir Gnade. Das ist wieder das Und. Wieder kommt kein Und, sondern das dritte Und erscheint erst. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schaffe dir Frieden. Das heißt, wenn wir hierher sehen, goldener Leuchter, so soll Aaron den Namen Jehovas auf das Volk legen, segnen. Und zwar, erstens, der Herr segne dich, das Mittellicht ist der Name des Herrn. Der Herr segne dich und bewahre dich, das ist das Armpaar. Und jetzt kommt kein Und, weil ein neues Armpaar kommt. Der Herr erleuchte dich und gebe dir Gnade. Das ist das zweite Und. Kommt das dritte Armpaar. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Also genau, der Heilige Geist hat diesen Segen nach seiner eigenen Gottesordnung festgelegt. Wie wir es ja auch beim Geist Gottes selber finden. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Kraft und der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind einfachste, sachlichste Beweise, dass diese Satzfolgen und Wortfolgen nicht irgendwelcher menschlichen Weisheit oder menschlicher Selbstbeschaffung entsprechen, sondern dass hier der Heilige Geist sich selber bezeugt, dass er es ist, der diese Worte gewählt und in dieser Ordnung vor uns hingestellt hat. Ich lese mal ungefähr nach dem Hebräischen. Es segne dich Jehova und er bewahre dich. Es leuchte dir Jehovas Angesicht und er begnadige dich. Es erhebe dir Jehova sein Angesicht und schaffe dir Frieden. Wieder ist hier der Friede das Letzte, die Segnung das Erste. Und alles bedeutet, diese ganze herrliche Segnung liegt geborgen und verborgen im Namen Jehova, des Herrn. Es ist wunderbar, ja, hier wieder, wenn man das Hebräische kennen dürfte, wie wunderbar die Dinge sind. Der aaronitische Segen in 4. Mose 6, genau geordnet nach den Ordnungen des goldenen Leuchters. Und jetzt dürfen wir, bevor wir diese Ordnungen näher ansehen, uns erinnern lassen, dass was Segnen selber bedeutet, da haben wir ein eigenes Thema auch auf Kassette schon, wollen wir uns erinnern lassen, dass wir ein Versäumnis uns allgemein leisten. Überall, wir können selber mal kontrollieren oder uns erinnern, dass gebetet wird, Herr, segne Jerusalem, segne Israel, segne alle meine Lieben, segne die ganze Gemeinde Jesu Christi. So. Und finden das in bester Ordnung. Weil geschrieben steht, jetzt, und das beachten wir zu wenig, erstens, ihr seid berufen zum Segnen. Nicht nur um Segen zu bitten. Ihr seid berufen, um selber zu segnen. In diesem aaronitischen Segen, da haben wir, der Herr segne dich. Immer der Herr. So. Das ist jetzt wunderbar, richtig, unter Gesetz. Aber für uns unter Gnade, unter der Gnade, gilt ja das fast Unglaubliche. Epheser 1, Vers 3. Elberfelder wagte das ja nicht richtig zu übersetzen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen, sogar überhimmlischen Örtern. Griechisch, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wer segnet da? Der Apostel Paulus. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem, mit allem geistlichen Segen inmitten der Himmel, mit himmlischen Segnungen. Und jetzt, wenn wir die nötige Feststellung beachten, dann kommen wir in Verlegenheit. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn das Wort Gottes mich wieder in Verlegenheit bringt. Warum freue ich mich da? Erstens, weil ich feststellen kann, was ich noch nicht verstehe, ne? Und zweitens, ja, wenn Weisheit mangelt, der bitte und sie wird ihm gegeben werden. Da freue ich mich schon, wie die göttliche Lösung dann wieder aussehen wird. Also, ein Wort, das heißt, ohne Zweifel ist der Segnende größer als der, der gesegnet wird. Das leuchtet doch einigermaßen ein. Aber wenn wir jetzt lesen, Paulus, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dann ist ja wer jetzt größer? Dann ist ja Paulus größer. Ne? So. Das geht doch nicht. Ne? Ja, nur langsam. Nur langsam. Das geht für einen Paulus eben erst wann? Weil Gott ihn gesegnet hat mit jeder Art von geistlichem Segen in himmlischen Örtern. Dann sagt Gott so, jetzt möchte ich auch einmal gesegnet werden. Nicht nur, dass ich immer alle anderen segnen darf und soll und muss noch sagen, ja. Sondern jetzt möchte ich auch mal in den Genuss in die Stellung des Empfangenden kommen. Oder meinen wir, Gott habe keine persönlichen Herzenswünsche oder Bedürfnisse? Ne?
Ist das nicht eine Parallele wie mit dem Volk Israel, also am Anfang, wo er dann sagt, hat mir je einer ein Haus gebaut? Ein Tempel?
Ja.
Ja,
ah, jawohl. Jawohl, ja. Jawohl, eben, ja. Sehr gut, ja. Ja. Dabei ist ja Gott wieder der größte Baumeister. Ne? Also, und jetzt kommt da dazu, dass Gott, der Allmächtige und der Höchste, und was da alles für Bezeichnungen dazugehören noch, ist so einmaligerweise von Herzen demütig, dass er ja, Gott war in Christo und indem er über Golgatha und Auferstehung die Welt versöhnte, hat er sich in Christo zum allerverachtetsten und letzten aller Geschöpfe machen lassen. Der Gott, der allein den Anspruch erheben kann, ich bin der ich bin, mir ist keiner gleich, ne? Ja. Aber wirklich ist ihm auch keiner gleich, in welcher Hinsicht? Einmal gar nicht sein zu wollen. Alle anderen höher achten zu können als sich selbst. Also in dieser Erniedrigungsstellung hat Gott sich so gedemütigt in Christo, dass er zum verachtetsten und verworfensten und zu nichts, als nichts geachtet worden ist. Und um dieser Herzenshaltung willen, verstehen wir jetzt, dass Gott gerade das in seiner Barmherzigkeit das Bedürfnis hat, sich von wem einmal segnen zu lassen. Nicht vom allerheiligsten Engel, sondern vom größten Sünder auf der Erde. Denn Paulus sagt, was die Stufe, die Rangordnung der Sünder betrifft, bin ich an erster Stelle. Und jetzt ein ganz praktisch irdisches Beispiel. Die meisten von uns kennen oder kannten den Adolf Heller persönlich. Und er hat erzählt, als er aus der englischen Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg wieder nach Hause kommen konnte. Und der Vater entdeckte natürlich beim Adolf sofort, das ist ein ganz anderer Adolf geworden, der kam da in der Gefangenschaft zum Glauben, und zwar ganz prächtigerweise. Und da fiel der Vater vor seinem Sohn nieder und bat, Adolf, segne mich. Also der Sohn, den Vater. Also in dieser Weise dürfen wir das in Bezug auf Gott verstehen, dass auch hier diese Regel gilt. Und zwar umso anbetungswürdiger, als es zuerst nicht möglich scheint. Das Gleiche lesen wir in Lukas 24, Vers 53, dass die Jünger Gott segnen, nicht nur preisen. Ja, Lukas 6, 28, da sollen wir wen segnen? Großartig. Die uns fluchen. Und dann beten wir, Herr segne sie. Ne? Dann meinen wir, wir hätten jetzt Gottes Aufgebot erledigt, aber eben nicht so, wie es Gott möchte. Zum Segnen seid ihr berufen. Wir segnen die, die uns fluchen. Das empfiehlt uns Jesus in Matthäus 6, 28. Also wieder, wir sollen segnen. Oder in Römer 12, 14 bei Paulus auch. Die, die uns fluchen, oder die uns Fluchenden, segnen wir. Und die Verfolgenden, uns Verfolgenden, segnen wir. 1. Korinther 4, Vers 12. Die uns beleidigen, die segnen wir. Und jetzt das schöne, bekannte, 1. Korinther 10, 16. Wir segnen den Kelch der Segnung. Oder beim Abendmahl. Aber der Kelch der Segnung stellt ja wieder das Blut Jesu Christi dar. Und stellt seine in den Tod ausgeschüttete Seele dar, die wir jetzt aufnehmen dürfen, essen, trinken können, geistlicherweise. Das heißt, die ganze wunderbare Gottestat, Erlösung in Christo durch sein Blut, ne, dürfen wir segnen. Ne? Die Tat ist ja groß, anbetungswürdig wunderbar. Ne? Ja. Und wenn wir die jetzt segnen dürfen, dann sind wir wieder in den Augen Gottes größer als das. Na ja, Gott geht es ja darum, dass wir nun in sein Bild verwandelt werden können. 1. Korinther 14, Vers 16. Und wenn wir segnen, dann sollen wir im Geiste segnen. Nicht fleischlich, sondern im Geiste. Wir denken an die Tatsache, dass nach Hebräer 7, 1. Verse, und dem alttestamentlichen Bericht, der Vater aller Gläubigen, Abraham, von einem gesegnet wurde, der weder als Semite noch als Japhetite oder irgendwie da plötzlich erscheint, einfach als Priester Gottes des Höchsten, König von Salem des Friedens, Melchisedek, König der Gerechtigkeit, erscheint, ja, als Mensch, Modell für Christus, ja, der segnet den Vater aller Gläubigen, Abraham. Also ist dieser Melchisedek größer als Abraham. Das dürfen wir uns einmal merken. Und es ist gut, wenn Söhne Israels, die noch eiferer sind für das Gesetz, auch einmal so etwas beachten, dass ihr Vater Abraham nicht in der Heilsweltgeschichte Gottes nun die höchste Figur ist, die da überhaupt vorhanden ist, nicht? So wird nämlich meistens Abraham dargestellt. Also nehmen wir gerade mal die Zehn-Stämme-Lehre, nicht? Da ist Abraham also sozusagen Gott, nicht? Und wer da von Abraham abstammt, nur die haben Verheißungssegnungen und so weiter, nicht? Und dabei wird schon übersehen, dass Abraham gar nicht Abraham hieß, als Gott ihn rechtfertigte, sondern hieß er Abram und war ein unbeschnittener Heide, um zu sagen, dass die unbeschnittenen Nationen, die ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt waren, während Gott sich Israels annahm, die 2000 Jahre bis auf Christus, dass dieser eine, Abram noch genannt, in der ersten Hälfte seines Lebens, ein Gottesmodell ist für uns, bevor dann der Name in Abraham verwandelt wurde. Und bei der Gelegenheit, wo dieser Vater aller Gläubigen den Namenswechsel erfährt, wird er gleichzeitig unter das Gesetz der Beschneidung am Fleisch gestellt. Da erst ist er Vater Israels, der Beschneidung. Also bevor er Vater Israels war, war er Vater der Beschneidung, der Vorhaut, der Unbeschnittenen. So. Und über diesen Doppelvater, nicht? Abraham, nicht? Ja. Ist nun noch ein größerer da. Und richtig, gibt Abraham diesem Melchisedek den Zehnten. Und schon wieder sagt die Schrift, ohne Zweifel, ist der, der den Zehnten empfängt, größer als der, der den Zehnten gibt. Und dann geht es ja noch so weit, als Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab, war Levi, der nachher später nach dem Gesetz den Zehnten empfängt, noch in den Lenden Abrahams. Also hat auch der, der nach dem Gesetz den Zehnten empfängt, Levi, nicht, in den Lenden Abrahams sein, auch dem Melchisedek den Zehnten gegeben. Also ist Melchisedek größer als Abraham, Isaac, Jakob und die ganze Gesetzgebung. Das sind Dinge. So, dann letztes Wort im Neuen Testament, 1. Petrus 3, Vers 9. Wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern das ist die Stelle, zum Segnen seid ihr berufen. Nur noch einige Worte aus dem Alten Testament. Sprüche 10, Vers 22. Der Segen Jehovas, er macht reich. Und Anstrengung fügt neben ihm nichts hinzu. Sprüche 3, 19. Die segnende Seele wird selbst gesättigt. Also wenn wir selbst segnen, ja, dann haben wir die Verheißung. Und dieser Abraham. Aber da darf ich noch die Bemerkung machen, dass die auch mal auf dem Tonband erscheint. Im Neuen Testament merken wir nichts von Unterschied Abraham, nicht? Das ist einfach immer Abraham. Aber wieder so typisch bis aufs Titel genau richtig. In dem neutestamentlichen Namen Abraham ist beides festgehalten. Da gibt es nämlich kein H im Griechischen. Da ist nur ein kleines Zeichen. Ne? Also, das griechische neutestamentliche Wort Abraham ist sowohl Abram als Abraham. Beides. Ne? Ah ja, weil jetzt die Gläubigen aus den Nationen nach Golgatha in Frage kommen, ne? Und die Gläubigen aus Israel. Unbeschnittene. Ne? Und dann das große Wort in Bezug auf Abraham, Isaac und Jakob. Wer dich segnet, ist gesegnet. So. Also wenn wir in Zukunft Jerusalem selber segnen, Herr, dürfen nur noch danken. Herr, ich danke dir, dass ich jetzt im Namen Jesu Jerusalem segnen darf. Ich segne Jerusalem. Ich segne Israel. Ich segne Beginn. Und so weiter. Was dann für Gewinn praktischer Art in Israel zustande kommen. Ne? Dass Gott Israel segnet, ist gar keine Frage. Warum bitten wir denn noch Gott? Ne? Er wartet, bis wir aus unserer Herzensträgheit aufwachen und einmal jetzt selber segnen. Ne? Da darf ich das kleine Erlebnis wieder in Erinnerung rufen. Habe ich auch schon wird auf dem Tonband selber mal gehört, dass ich es erzählt habe. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir mit einer Baugenossenschaft schöne Aufträge, da hinter dem Albis Bonnstetten große Kolonie zu bauen, Einfamilienhäuser mit 4- und 5-Zimmer-Wohnungen. Und stellt euch vor, da konnten wir ein 5-Zimmer Einfamilienhaus samt schönem Garten ringsum verkaufen zu 42.000 Franken. Die wohnen jetzt doch drin. Jetzt könnt ihr euch den Zins denken, den die auf ihrem Buckel haben. Item, jetzt war der Bau fertig und die Häuser bezogen und dann stellten sich Mängel. Das gibt es ja normalerweise nicht. Aber jetzt da in besonderer Weise, weil der von uns beauftragte Bauführer da etwas dies und jenes übersehen hat oder vernachlässigt hat, was nicht normal war. So. Und dann kamen da die Klagen zusammengestellt von einem Rechtsanwalt. Ja, was waren das? Das waren vielleicht etwa 30 Eigentümer, dann 30 Einfamilienhäuser. Und dann wurden wir eingeladen, das hieß die Firma noch Senn & Uhl, an dem Tag zu erscheinen, um die Sache zu besprechen. Und natürlich bin ich dann gegangen, der alte Bruder Senn, Und jetzt war es mir damals schon geschenkt. Es war das natürlich, wusste ich, das gibt eine ganz unheimliche Atmosphäre, kann das da geben. Ne? Und im Blick auf die Möglichkeit wurde ich an das erinnert. Und durfte ich die kommende Versammlung, alle Anwesenden segnen. Zuvor, bevor ich wegfuhr zu Hause, segnete ich alle Anwesenden im Namen Jesu. So. Die Zusammenkunft begann und so. Und dann ging es gar nicht lange. Dann sagte ich, also erstens, ja, ich sehe ein, also die Anklagen oder die Beanstandungen sind weitgehend oder fast alle berechtigt. Nicht? So. Und dann durfte ich ungefähr wie folgt weiterfahren. Und da das so ist, erkläre ich die Bereitschaft, dass wir, Architekturfirma Senn und Muhl, dass wir nicht nur alles Bestmögliche in Ordnung bringen wollen, nicht? Sondern dass wir noch bereit sind, die Kosten des Anwalts, den Sie bestellt haben, auch noch zu übernehmen. So. Jetzt war das natürlich von dem Moment an, haben die sich so angeguckt. Und dann ging es gar nicht lang und dann hieß es, ja, Herr Muhl, in dem Fall, die Sache ist in bester Ordnung und da wurde die Versammlung, glaube ich, kaum nach einer Stunde aufgelöst und hat sich alles wunderbar in Minne dann auch noch aufgelöst. Also, bitte, da kann Gott sich auch nicht verleugnen, ne? Wenn er durch Petrus uns sagen lässt, zum Segnen seid ihr berufen. Ne? Und wir trauen, jetzt gucken wieder auf uns, ja, wer sind wir, dass wir segnen? Und dann bitten wir den Herrn, mach du das für mich. Dann sagt der Herr, ja, ich kann schon warten, Arthur, bis du mal bereit bist, gehorsam zu sein, was ich dir geboten habe. Ne? Du sollst segnen. Ne? Also, so, zurück zum aaronitischen Segen. Segnung, vergessen wir nicht, dass Gott schon bei der Schöpfung von den Lebewesen an, beginnend mit Fischen, Vögeln, Tieren und Mensch, und Gott segnete sie. So beginnt es schon. Und dann segnet Gott ja besonders den siebten Tag. Ne? Er segnet weiter Noah und seine Söhne, Abraham und die Völker. Und auch schon Israel, wenn ein Israelite betet, in den Psalmen, überall lesen wir segnen Jehova, wir segnen unseren Gott, wir segnen den Herrn. Herr, gesegnet seist du, ne? Immer wieder, immer wieder. Da ist also Israel, hat keine so Hemmungen wie wir. Und dann, ja. Psalm 109. Ist ja der unheimliche Psalm, das heißt, was den Inhalt betrifft. Psalm 109, der unheimliche Psalm, wo über Judas Flüche ausgesprochen werden. Also man kann fast nicht mehr weiterlesen. Sein Gebet werde zur Sünde. Niemand sei da, der seiner Witwe gnädig sei und seinen Waisen. Ne? Und so geht es weiter und weiter.
Und er liebte den Fluch.
Bitte?
Und er liebte den Fluch.
Und sogar, und er liebte den Fluch. Jetzt komme er über ihn. Ne? hast du aufgeschlagen, und so weiter. Genügt, genügt. Aber jetzt, gut, jetzt schließen wir mal da. Hast du, glaube ich, unterstrichen.
Mögen Sie fluchen?
Ah, ja. Nur ein Vers vorher. Oder zwei.
Zwei. Hilf mir, Jehova, mein Gott, rette mich nach deiner Güte, damit sie wissen, dass dies deine Hand ist, dass du, Jehova, es getan hast. Mögen sie fluchen, du aber segne.
Aha. Wie ich nicht fast nicht mehr weiterlesen kann, komme ich an diese Worte. Mögen sie, die vielen, fluchen, du aber Gott segne. Aus welchem Munde kommt diese Bitte? Ja, aber was für ein Geist redet er durch David? Der Geist Jesu Christi. Das ist der Sohn, der sagt zum Vater, ne? Diese Flüche wurden alle formuliert wieder von heiligen Engeln, nicht? Die sagten, also so ein gemeiner Mensch, also den können wir nicht genug unter den Fluch und die Verdammnis stellen. Nicht? Und Gott hat es ihnen genehmigt und sogar einen Psalm aufnehmen lassen. Und dass es um Judas geht, ist ganz klar, Worte des Petrus, es musste allerdings das geschehen, was über Judas vorausgesagt ist, nicht wahr? Dann wird eine Stelle zitiert von Petrus, die in Psalm 109 steht. Also das Wunderbare, der Sohn kennt wieder das Herz des Vaters so gut, nicht? Dass der Sohn wieder eins ist im Geist mit dem Vater, wenn der Sohn zum Vater sagt, lass sie fluchen, ja. Wenn die meinen, dass sie sei jetzt einer göttlichen Gerechtigkeit würdig und unbedingt nötig und anders gehe nicht. Lass ihnen mal ihren Willen, heißt das, sagt der Sohn zum Vater. Dann ist der Sohn wieder eins mit dem Vater. Wir nehmen das mal auf. Nicht? Halten das mal, wie sagt man denn? Wo sind die Sekretärinnen? Protokoll, nicht? Als Protokoll einer heiligen himmlischen Versammlung halten wir das mal fest, nicht wahr? Aber lass sie, Gott, lass sie, das sind die Geschöpfe, lass sie fluchen. Du aber segne, wo und wann? Auch dort, wo alle anderen fluchen. Das heißt, unser Gott selber kann nicht fluchen. Er sagt ja uns, keinerlei Fluch und kein Zorn und kein Geschrei sei unter euch. Nicht? Wir sollen ja denen, die uns fluchen, denen sollen wir nicht wieder fluchen, sondern was? Die sollen wir segnen. Und wenn Gott das von uns armen Frommen erwartet, nicht, wie viel mehr wird er es selber tun? Gewaltig. Wo schlagen wir mal 1. Mose 49 auf? 1. Mose 49. Vers 22, Überschrift von diesem 49. Kapitel heißt, Jakob rief seine Söhne und sprach, versammelt euch und will euch verkündigen, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Kommet zusammen und höret ihr Söhne Jakobs und höret auf Israel, euren Vater. Dann kommen die der Reihe nach dran und was er ihnen nun zuteilt. Denn Vers 28 als Ergänzung, alle diese sind die 12 Stämme Israels und das ist es, was ihr Vater zu ihnen redete und womit er sie segnete. Also der Segen des Vaters Jakob, da begnügen wir uns jetzt mit dem Segen gegenüber Josef. Sohn eines Fruchtbaumes ist Josef, Sohn eines Fruchtbaumes am Quell. Die Schösslinge treiben über die Mauer. Was ist denn das für eine Mauer? Die das Gesetz aufgerichtet hat. Feindschaft gesetzt hat zwischen Israel und den Nationen. Das ist ja die Zwischenwand, die Gott in Christo auf Golgatha abgebrochen hat, in Epheser 2. Also das heißt, dem Josef seine Zweige, die reichen schon während dem Gesetz über die Mauer. Ja. Ja. Da fallen auch Brosamen ab unter die Hündlein. Ja. Also, weiter. Und jetzt schon. Und es reizen ihn und schießen. Und es befehden ihn die Bogenschützen. Und der Pfeilschützen. Aber sein Bogen bleibt fest. Und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Durch die Hände des mächtigen Jakobs. Ja, mal bis hierher. Josef stellt Christus dar, das wissen wir. Und jetzt die Bogenschützen, das sind alle, das sind die feurigen Pfeile Satans und der Kriegsleute Satans, nicht? Ja. Die Christus mit feurigen Pfeilen bestücken und auch uns. Ja. Durch den Glauben sind wir fähig, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen, unwirksam zu machen. Und jetzt ist die Rede, aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Und jetzt denken wir an Offenbarung schnell. Ja? 6, weißes Pferd. Ne? Und was wird dem gegeben? Ein Bogen. Und wir werden noch sehen, dass USA tatsächlich, was die Regierungsspitzen und führende Männer betrifft, nicht Juden sind, sondern Söhne Israels, und wie ich sehe, augenblicklich, ja, das kommt dann beim nächsten Segen, wird das offenbar, aus dem Stamm eben Ephraim, ja, also Sohn Josefs dann. Wir werden es noch sehen. Von dannen ist der Hirte der Stein Israels, eben den die Bauleute dann verworfen haben, wie der Christus, von dem Gott deines Vaters, und er wird dir helfen, und dem Allmächtigen, und er wird dich segnen mit Segnungen der Himmel droben, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt. Stellen wir uns vor. Das sind Segnungen. Mit Segnungen der Brüste und des Mutterleibes, die Segnungen deines Vaters, also Jakobs, überragen die Segnungen meiner Voreltern bis zur Grenze der ewigen Hügel. Also, was für ein Segen lastet auf dem Josef. Sie werden sein auf dem Haupte Josefs und auf dem Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Auserwählt, ja. Dann 5. Mose 33, wieder zweitletztes Kapitel im 5. Buch Mose. Vers 13, 33,1, dies ist der Segen, womit Mose, der Mann Gottes, die Söhne Israels gesegnet hat. Jetzt kommt der Segen des Mose. 13, Josef. Von Josef sprach er, gesegnet von Jehova sei sein Land. Vom köstlichsten der Himmel, vom Tau und von der Tiefe, die unten lagert. Und vom köstlichsten der Erträge der Sonne und vom köstlichen der Triebe der Monde, des Mondes. Also auch der Mond hat wachstumfördernde Eigenheiten, denn der Mond reflektiert ja Sonnenlicht. Ne? Das ist nicht nix. Ne? Und das ist kein Aberglaube, wenn man weiß und darauf achtet, wie der Mond steht. Ne? Der Sämann kann ja nicht säen beliebig im Jahr, wenn er will, sondern wenn die Sonne am Steigen ist. Nicht wahr? Und der Mond hat auf seine Weise die entsprechenden segnenden Wirkungen. Nun, die Erträge der Sonne und vom köstlichen der Triebe der Monde und vom vorzüglichsten der Berge der Urzeit und vom köstlichsten der ewigen Hügel und vom köstlichsten der Erde und ihrer Fülle und das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnte. Es komme auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Und jetzt, sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stieres. Also Stier stellt die Ehrkraft und Herrscherstellung eines Erstgeborenen dar. Sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stieres. Und jetzt, und Hörner des Wildochsen sind seine Hörner. Mit ihnen wird er die Völker niederstoßen, allzumal bis an die Enden der Erde. Und jetzt, und das sind, was? Die beiden Hörner des Wildochsen. Ne? Das sind die Zehntausende Ephraims und die Tausende Manasse. Ah. Also, Josef als Vorbild auf Christus. Christus ist der wahrhaftige Erstgeborene, ne? Gottes. Und wird da mit einem Stier verglichen. Und das Stier ist vor Gott maximal in Ordnung als Modell für die Majestät eines Erstgeborenen. So. Aber was haben da Hörner eines Wildochsen zu suchen? Die sind jetzt stehen dem Stier zur Verfügung. Als Majestät des Erstgeborenen der ganzen Schöpfung und aller Toten und vieler Brüder, so lesen wir von Christus, ne? Liegt das vollständig auf der göttlichen, geistlichen, höchsten Ebene, nicht? So. Ein Bild vom Stier aus. Aber die Hörner sind ja immer militärische Stoßkräfte. Ne? Hörner eines Wildochsen stehen ihm zur Verfügung, das sind jetzt irdische Dinge, nicht? Wildochs, das ist nicht mehr Stier, nicht, nicht mehr die Majestät eines des Hauptes der Haustiere. Ja. Und jetzt wird gesagt, die beiden Hörner eines Wildochsen, die dem Stier zur Verfügung stehen, das sind die Zehntausende Ephraims und die Tausende Manasses. Nicht? Das sind die beiden Söhne Josefs. So. Und zwar die beiden Söhne Josef nach dem Fleisch auf der Erde. Ne?
Bitte Kassette wenden.
Mit Glieder des Erstgeborenen. Ne? Ja. Ja. Aber Israel mit ihren irdischen Verheißungen und ihrem gottgeordneten Kampf wieder Fleisch und Blut, nicht? Was bei uns ja wieder nicht der Fall ist, ne? Ja. Werden jetzt hier verglichen mit Hörner eines Wildochsen, das heißt, und jetzt dürfen wir sehen, dass von der vor etwa 30, 40 Jahren weltweit propagierten Lehre, wer hat da auch schon davon Kenntnis noch bekommen? Britisch Israel, nicht? Ja. Das sind Christusgläubige Engländer und Amerikaner, die haben gesagt, die Engländer sind Söhne Manasses und die USA Söhne Ephraim. Ne? So. Dann habe ich gleich gesagt, ich habe das sehr gut studiert und viele wertvolle Beiträge haben die geleistet zum Verständnis dieser Fragen. Aber dann habe ich gesehen, ja, das stimmt wieder insofern nicht, als dass die Einzelheiten der Ordnung Gottes aufs Ganze verlegt haben. Das sind nur, wie Gott es immer gemacht hat, wenn Israel unter den Nationen zerstreut war, ne, dann wurde ein Mose in Ägypten groß und ein Josef wurde in Ägypten groß und der Benjaminite Mardochai in Susan, ne, bei dem König Ahasverus und Daniel als Jude in Babel. Ne. So arbeitet Gott. Also sagen wir jetzt heute ein Regen und ein Hayek. Ne. Und bitte, also der Name Hayek ist für mich sehr hebräisch klingend, Haig. Also, Bitte?
Weinberger sowieso.
Ah, Weinberger sowieso, ja, also und so weiter. Bitte? Ja, und Alexander, ja, Alexander ist dann wieder griechisch, nicht? Das passt ausgezeichnet zusammen, nicht? Ja. Also, so ist es, dass die USA-Politik führenden Männer, ne, wieder Söhne Israels sind und, wie ich sehe, eben Ephraim. Ephraim wurde ja von Jakob, dem Großvater, ne, gesegnet mit der rechten Hand, ne, also vorzugsweise gesegnet. Und Manasse, deshalb heißt die Zehntausende Ephraims und die Tausende Manasse. Ne. Ja, was heißt jetzt aber das heute? Ne? Zeitprophetisch. Das heißt, USA und England, diese angelsächsischen Nationen, ne, und germanischen oder was sind es noch, ja, für sächsischen Nationen, dass ihre Führer tatsächlich Ephraim und Manasse-Leute sind. Das heißt jetzt, genau, mit ihnen wird Christus, der Stier, ne, sich irdischer militärischer Stoßkräfte bedienen, um alle Nationen niederzustoßen bis ans Ende der Erde, ne, die gegen Israel sind, antreten, nachdem es einen Staat Israel gibt. Ne. So, also eine großartige, ne, endzeitliche Prophezeiung, wenn man da die Zusammenhänge schon etwas sehen darf. Ne. Aber das ist alles schon im Segen des Mose, nicht, festgehalten. Also nicht nur jetzt im Neuen Testament oder an anderen bekannten alttestamentlichen Stellen. So, also der Herr segne dich. Er segnet. Und wir sollen nun das tun, was er uns dann übergeben hat. Und bewahre dich, bewache dich, behüte dich. Bitte. Wenn der Herr segnet, ja, dann geht es uns gut. Das ist normalerweise der Fall. Aber wenn es uns gut geht, dann gilt schon welches weltliche Wort? Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Ja. Deshalb, der Herr segne dich und bewahre dich. Unbedingt nötiges Gegengewicht. Ja. Dass der Herr da bewahrt. Was haben wir da? Der Mensch ist eben in der Garten Eden gesetzt worden von Gott. Mit welcher Zweckbestimmung? Mit welchem Auftrag? Den Garten zu bebauen und zu bewahren. Also da hätte der Mensch schon etwas merken können. Also nicht nur fein Gärtner zu sein und Blümchen zu pflanzen und Trauben zu pflücken, ne? Sondern da lauert offenbar eine Gefahr, wenn es etwas zu bewahren gibt. Ne? Also auch schon fein. Und dann, als der Fall geschehen war und die ersten Menschen aus dem Paradies weggeschickt wurden, heißt das Wort Gottes, da setzte Gott die Cherubim vor den Eingang des Gartens. Und jetzt lesen wir, um den Zugang zum Baume des Lebens zu verunmöglichen, zu versperren. Ne? Was steht da? Um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Bewahren heißt es da. Ne? Ja, das ist also schon ein Hoffnungsschimmer da. Ne? Bewahren, das heißt, gleichzeitig im Moment den Weg versperren. Ne? Aber Gott sagt nicht versperren, sondern bewahren. Da liegt die Hoffnung drin, dass Gott irgendwie mal dafür sorgt, dass gefallene Menschen wieder den Zugang zu Gott finden können. Ne? Den Zugang zum Baum des Lebens, das ist Christus, zu bewahren. Ne? Und das haben wir dann ja auch. Im Scheidevorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligstem sind Cherubim eingewoben. Ne? Und der wurde im Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, zerrissen von oben auf bis unten. Also entzwei gerissen. Ne? Da sind also die Cherubim, mussten auf die Seite treten und jetzt für die hinzunahenden Spalier bilden, dass die niemand mehr hindern kann, mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade hinzuzutreten. 1. Mose 12, Abraham segnet die Völker. Auch in Josua 22, 33 segnet Israel, also der Segner Gott, da haben wir schon gehört, die Cherubim. Und jetzt kommt in 4. Mose 9 schon, in den Versen 19 und folgende, dass die Leviten und die Priester die wunderbare Arbeit oder Stellung von Gott zugesprochen kamen, den hohen Priestern vor allem. Sie sollen meiner Hut warten. Also nicht nur dem Heiligtum dienen und dem Volk dienen, sondern sie sollen meiner Hut warten, also mir dienen. Nicht? Das heißt, irgendwie ihm die Ehre geben oder wieder ihn segnen. Das haben sie auch gemacht. Nicht? Sollen meiner Hut warten. Also, das heißt, meine Bedürfnisse stillen. So. Oder bewahren, das heißt, im Hebräischen ist das das gleiche Wort wie Wächter, wie Wachsamkeit. Da denken wir abschließend zu diesem zweiten Ausdruck, Jesaja 21, 11, Wächter, wie weit in der Nacht, Wächter. Da ist das Wort Wächter wieder der, der bewahren, bewachen und bewahren und behüten soll. So, jetzt kommt das zweite Armpaar. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das Gegenteil davon hat in 1. Mose 3, Vers 8, haben Adam und Eva sich geleistet. Ja, nämlich, die haben sich versteckt vor dem Angesicht des Herrn. Dann David immer wunderbar, der Herr, Herr, lasse dein Angesicht leuchten über deinen Knecht. Und das wunderbare Wort in 2. Korinther 3, 18 und folgende, in 2. Korinther 4, Vers 6, dass wir im Angesicht Gottes, Christus, unverhüllt anschauen dürfen und in diesem Leuchten seines Angesichts dann verwandelt werden. Psalm 44, Vers 3 und Psalm 80, Vers 3. Lass leuchten dein Angesicht über uns, so genesen wir. So genesen wir. So werden wir gerettet. Und wer weiß noch, wie heißt das wunderschöne Wort in Hiob 29, in den letzten Versen. Hiob als Vorbild auf Christus, den Leidensknecht. Und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Das ist wunderbar. Also wir können zum Herrn kommen und ihn so griesgrämig wie möglich anblicken. Und das ändert am Licht seines Angesichts gar nichts. Sondern was macht er? Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Wunderbar. Und beschämt uns so. Ja. Also viel Schwachsinn. Ja. Aber ich wenigstens, ja, der gute Wille.
Ein
Hoffnungsschimmer. Ja. Ja. Dann wissen wir, das Angesicht Gottes sehen wir in der Person Jesu. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus Christus ist das lebendige, persönliche Angesicht Gottes. Für alle Geschöpfe. Jetzt wunderbar. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über mir. Das heißt, dass die Person Jesu immer wunderbarer wird. Oder dann nachher, der Herr erhebe sein Angesicht über dir. Mache dir die Person Jesu groß. Ja, das Licht seines Angesichts konnten sie nicht trüben. Die Lehre, Daniel 12, Vers 3, die Lehre des Guten werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, wie die Sterne. Und dann, weil Mose auf dem Berg, vor dem Gott war, der mit ihm redete, lesen wir, da leuchtete, da strahlte das Angesicht des Mose wieder. Leuchtete das Angesicht des Mose. Und dann wunderbar, dass Mose sagt, Herr, wenn du nur deinen Engel vor uns her schickst, nach dem goldenen Kalb, nach Israel, dann lass uns lieber hier in der Wüste umkommen. Wenn du nicht selbst, nicht? Also Mose hat schon was erkannt. Zwischen Engeln und Gott, zwischen Engeln und dem Sohn Gottes, maximaler Unterschied, hat Mose erkannt. Und dann hat ja Mose das Wunderbare gemacht, dass er sich auch in seiner Handlungsweise zur Sünde des Volkes machen lassen wollte. Dass er mit seinem Familienzelt außerhalb des Lagers ging, dort wo die Sünde konzentriert lagert, nicht? Die Sabbatschänder und die Meineidigen und die Hure und weiß was alles. Nicht? So. Und dann heißt es, und wie er da sein Familienzelt aufgeschlagen hat und mit Gott redet, da heißt, da redete Gott von Angesicht zu Angesicht. Da war jetzt der Herr Jesus, nicht? Das Angesicht Gottes und das Angesicht Mose. Nicht? Und wenn er auch da rauskam, dann strahlte sein Angesicht, dass die Söhne Israels ihn nicht ohne weiteres ansehen konnten. Also, von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt sagt dann Mose, ja, du hast mir jetzt da gesagt, ich habe Gnade gefunden in deinen Augen, nämlich, dass ich anstelle des Volkes ausgetilgt werden könne, nicht? Denn Mose hat das Antrag gestellt, Herr, lösche mich aus Israel und erbarme dich des Volkes. Ne? Das war ja die Gesinnung des Christus, ne? Sich selbst zu opfern für die vielen. Ne? Und deshalb war in dem Familienzelt jetzt Jesus und Mose da ein Herz und eine Seele, dürfen wir sagen. Ne? Beide bereit, für die Sünden des Volkes zu sterben. Und jetzt haben wir den Grund, warum Mose nicht ins Land konnte. Der Führer. Der durfte sie ja nur von den Bergen Moabs noch ansehen, auf dem Nebo, und da ist er gestorben. Also, Mose. Da hat Gott ihn dann beim Wort genommen. Also, wenn er zum zweiten Mal den Felsen geschlagen hat, das wird meistens angeführt, nicht? Als Strafe für den Mose. Da steht nämlich geschrieben, dass Mose sagen muss, Herr, du hast die ganze Last dieses Volkes auf mich gelegt. Warum hast du mir dies angetan? Ich werde ja erdrückt, das kann ich ja gar nicht. Und hast zu mir gesagt, trage sie in deinem Busen, auf deinem Herzen, wie ein Wärter den Säugling, bis an das Ziel, das ich für sie bestimmt habe. Ein wunderbares Wort. Ne? Ja. Und dann sagt Mose gegenüber dem Volk, ja, und um euretwillen kam Zorn auf mich, ja, sodass ich nicht ins Land gehen konnte. Mose hat ja persönlich die Bitte ausgesprochen, Herr, lösche mich aus. Ne? Ja. Und so kam er nicht. Ja. Ja. Und an seiner Stelle kam dann das Volk, das Halsstarrige, ins Land. Also, wenn wir jetzt damit schließen, wir das Angesicht Gottes leuchten, lass dein Angesicht leuchten über mir, Lukas 7, 27, der Engel deines Angesichts geht vor dir her, der Engel deines Angesichts, ja, bitte. Das Angesicht ist wieder Christus. Und der Engel des Angesichts ist wieder der Engel Jesu Christi. Nicht wahr? Und nur dazu die Stelle, wo es heißt, Der Engel seines Angesichts, des Angesichts Gottes, hat sie gerettet. Ne? Das ist Michael, ne? In dem Fall. Das Angesicht Gottes ist immer Christus. Und der Engel des Angesichts ist wieder der Engel Jesu Christi. Und dieser Engel hat sie gerettet. Ne? So. Also jetzt noch zurück. Nach dem Zwiegespräch in dieser Hütte außerhalb des Lagers hat Mose Mut bekommen und sagt zu Gott, also jetzt, vorher hast du mir gesagt, ja, ich sende meinen Engel vor euch her. Ne? Also, da würden wir sagen, großartig, das bin ich ja gar nicht wert. Nicht? So. Mose sagt, also dann bitte lieber gar nichts. Ne? Wenn du nicht selber mitziehst, der hat genau gemerkt, also Engel, das ist nicht der Herr selber. Und jetzt nach dieser Zwiesprache in der Hütte, wir sind beide bereit für das Volk zu sterben, ne? Sagt Gott zu Mose, Mose, mein Angesicht wird mit euch ziehen jetzt. Ne? Hat Mose verstanden und sagt, ja, und sagt, aha, jetzt weiß ich, dass du mitkommst. Ne? Du selber. Ja, wenn dein Angesicht mitkommt. Also das sind so saubere, feine literarische Feststellungen, nicht? Die kann man nicht genug einzeln beachten, um den Reichtum zu sehen. Und sei der gnädig. Römer 5, 21 lesen wir, dass die Gnade als Königin herrscht über unserem Leben. So. Und wenn wir jetzt da noch so Nebenherrscher einsetzen, nicht, ja, ist dann die Königin zufrieden? Ne? Nein. Sondern ganz eifersüchtig, und zwar mit göttlicher Eifersucht. Die Gnade herrscht als Königin über unserem Leben, hat die Gnade Gottes das erste und letzte Wort. Und keine Bedingungen, kein Wenn und Aber. Kommt gar nicht in Frage bei uns. Sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Das feine Wort in also alle von uns werden ganz sicher einmal gekrönt. Sogar ich. Wisst ihr warum?
Weil du den Herrn liebst.
Ja, das wäre jetzt schon eine Leistung bei mir, nicht? Also richtig verstanden. Ah. Der, jawohl, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist eine eigenartige Krone. Nicht? Wer gekrönt ist mit Gnade und Barmherzigkeit, nicht? Bei dem hat es einem selber nicht gelangt. Nicht? Da konnte Gott nur mit Gnade durchkommen und mit Barmherzigkeit. Nicht? Ja, aber dann lässt Gott uns nicht einmal als noch ehemalige arme Sünder vor den hohen Heiligen antreten, nicht? Sondern dann erkennen die anderen, nach dem Herzen und den Augen unseres Gottes sind die, die nur mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt sind, die Lieblinge. Ja, die Lieblinge. Ja. Das feine Wort im Psalm 89, 14 und 15. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Grundfeste. Güte und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Glückselig das Volk, das den Jubelschall kennt. Jehova, im Licht deines Angesichts wandeln. Das heißt wieder, im Licht der Gegenwart Jesu Christi. Zweiten Korinther 12, 9. Paulus bittet dreimal, Herr, nimm mir doch das Furchtbare weg, die Last, den Pfahl im Fleisch, ein ständiger Begleiter eines satanischen Engels, der ihn mit Fäusten schlägt. Und der Herr sagt, meine Gnade genügt dir, Paulus. Gnade. Gnade genügt. genügt. Uns ist Gnade gegeben schon vor Grundlegung der Welt. Was sollen wir dazu sagen? 2. Timotheus 1, Vers 9. So sei nun stark, mein Sohn, allein durch die Gnade. Wir wollen halt immer selber noch was leisten und dann geht's nicht mehr. Der Herr erhebe sein Angesicht, Verherrlichung Jesu Christi, über und für uns. Epheser 1, Vers 10, was macht Gott mit diesem Wort? Wie erhebt Gott seinen Sohn eines Tages maximal? Das Geheimnis des Christus, dass Gott das ganze All, die ganze Schöpfung eines Tages in Christo unter ein Haupt bringt. Dann ist eine ganze vollendete Schöpfung Leib Christi geworden. Dann ist Christus, das Angesicht Gottes, so verherrlicht, erhöht, emporgehauptet. Und dann, der Name Gottes geht über alle Himmel hinaus. Dieser Name, der über allen Namen ist. Er erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Wir denken an den Regenbogen, das Zeichen des Friedensbundes, den Gott mit allem Fleisch gemacht hat, nicht nur mit den Frommen. Wieder ein wunderbares Wort im Psalm 85, Vers 11. Wir lesen Vers 9 bis 11. Fürwahr, Psalm 85, Luther ist schon Vers 10. Fürwahr, nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit wohne in unserem Lande. Und jetzt, Güte und Wahrheit sind sich begegnet. Anstatt Güte können wir hier sogar Gnade lesen. Hebräisch. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Wunderbar. Gerechtigkeit und Friede. Wenn Gott uns nur in seiner Gerechtigkeit begegnen würde, das wäre schlimm für uns. Aber und Friede, Güte und Wahrheit. Die nackte Wahrheit über unser Leben würde uns vernichten, aber die Güte Gottes deckt alles zu. Also, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Und bei der Aufzählung Salomos, alles Geschehen unter der Sonne hat seine bestimmte Zeit. Geboren werden hat seine bestimmte Zeit und sterben hat seine bestimmte Zeit. Erst das Paar und dann das 14. Paar heißt, Krieg hat seine bestimmte Zeit und letztes zum Glück, Frieden hat seine bestimmte Zeit. Und jetzt dürfen wir noch mit zwei Stellen schließen. Philipper 4. Und dann 1. Thessalonicher. Philippa, die Pferdeliebhaber, Philippa, Philippa 4, da hören und lesen wir am Ende von Predigten, Versammlungen oder in Schriften, nur von Vers 3 an, von Vers 7 an, ich habe da ein großes 3 daneben, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. So wird meistens eine Versammlung, oder nicht selten, Bibelstunde geschlossen, und der Friede Gottes. Ja, bitte, Wenn da ein Und ist, heißt das was? Das Folgende nach dem Und ist verbunden, unlösbar verbunden mit dem Vorangehenden. Und das wird immer unter den Tisch fallen gelassen. Erstens heißt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich nochmal, freut euch. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen, also indem wir sie segnen zum Beispiel, ne? Anstatt wieder zurückgeben. Der Herr ist nahe und jetzt seid um nichts besorgt. Aha. Dritte Vorbedingung vor dem Und, nicht? Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. So. Und erst dann, ne? So. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft oder unser Denkvermögen übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christo Jesu. Und dann die Freiheit des gläubigen Menschen in der Geistesfreiheit. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was lieblich ist, alles was wohl lautet, wenn irgendein Lob und. Dem Sinne nach und das tut, da könnt ihr machen, was ihr wollt, bitte. Ihr seid da in diese Freiheit hineinversetzt. Und wenn wir das noch tun, beherzigen und tun, dann heißt zweite Quittung, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Zuerst und der Friede Gottes. Und jetzt zweitens, der Gott des Friedens. Auch wunderbar. Und abschließend das Wunderbarste für uns, 1. Thessalonicher, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun. Halleluja. Amen. Ja. Der wird es auch tun.
Weiteres Band leer.